Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 15. Februar 2025. Ich hoffe, Sie konnten einen schönen Valentinstag verbringen und Sie haben Ihren Ehefrauen, jetzt richte ich mich an die männlichen Zuschauer, ich hoffe, Sie haben Ihren Ehefrauen gesagt, wie sehr Sie sie lieben und Ihnen auch ein Geschenk, zumindest einen Blumenstrauß, überreicht. Es ist ganz wichtig, dass wir in diesen verrückten Zeiten die Grundrituale der menschlichen Empfindsamkeit, der Verbundenheit, dass wir die pflegen und vor allem in Deutschland in diesem Irrenhaus der Politik. Ja, meine Damen und Herren, ich muss das in dieser Drastik hier formulieren. Sie haben da eine politische Klapsmühle im Bundestag und auf den Fernsehkanälen da in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind gewissermaßen die Co-Verrückten, die die anderen in ihrem Irrsinn auch noch unterstützen, in dieser ganzen geballten, gleißenden Feindseligkeit, stampfenden und täubelnden Einseitigkeit, die sie da mit Zwangsgebühren über sich ergehen lassen müssen. Höchste Zeit, dass man diesen Sendern die Gebühren streicht und höchste Zeit, und das sage ich Ihnen als Schweizer, wir machen uns große Sorgen über die Entwicklung der Bundesrepublik, höchste Zeit, dass diese Dilettanten, dass diese Scheinelite da einfach abgeräumt wird und zwar schön demokratisch. Nicht so, wie das die Linken machen, mit Krawall und Zusammenprügeln, sondern an der Urne. Das ist die wichtigste Demonstration. Nicht diese Berufsdemonstranten, die da auf den Straßen einhermarschieren, aufmunitioniert und quersubventioniert, finanziert da von diesen unzähligen Organisationen, die angeblich die Demokratie pflegen, die Demokratie verteidigen. Aber das sind Bestattungsunternehmen, staatlich besoldete Bestattungsunternehmen, der Demokratie, die machen das Gegenteil der Demokratie, denn sie marschieren für eine Regierung, für ein Blockparteiensystem da im Bundestag gegen die parlamentarische Opposition, versuchen die zu verketzern und fertig zu machen, die AfD. Dabei kann jeder erkennen, der sich die Mühe nimmt, dieses Parteiprogramm zu lesen, dass diese Partei weder rechtsextremistisch noch faschistisch noch sonst irgendetwas ist, sondern gute alte liberal-konservative Werte vertritt, wie sie früher auch im bürgerlichen Mainstream in Deutschland gang und gäbe wären. Also das, was Sie heute erleben, ist im Grunde die ganze Pervertierung des deutschen Parteiensystems der letzten Jahrzehnte. Das hat nicht nur unter Angela Merkel angefangen. Bei ihr hat es dann gewissermaßen einen Höhepunkt gefunden, aber das fing schon viel, viel früher an, dieses Denken, sich für alternativlos zu halten. Eben diese Einparteienherrschaft in der Bundesrepublik. Die Grünen sind da am Anfang noch dazugekommen von außen, um das aufzumischen. Aber die hat man dann sehr schnell da hinein kooptiert und hineingetopft. Und heute fühlen sie sich da pudeliwohl an diesen Pfründen und an diesen Futtertrögen des Staates. Alles bezahlt mit dem sauer verdienten Geld des deutschen Steuerzahlers. Das sind unhaltbare Zustände, die sie haben. Und wenn man gestern schaut, diese Fernsehsendung im ZDF, diese Diskussionsrunde, das ist einfach unwürdig, wie da das ZDF auftritt, die Einseitigkeit der Moderation, dann das komplett einseitig zusammengestellte Publikum. Alice Weidel hat das hervorragend gemacht und wenn sie es jetzt noch schaffte, in solchen brenzligen Momenten, wenn man ihr dann an den Karren fährt und sie von 100 Seiten unterbrochen wird, wenn sie es dann noch schafft, daraus eine sachlich kohärente, gut gelaunte Antwort zu bringen, so wie ich das in meiner gestrigen Sendung versucht habe vorzumachen, dann wäre das Champions League Maradona AAA Grand Cru Klasse, aber sie hat das auch so sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ein Friedrich Merz in dieser gestrigen Sendung, die ja den Wahnsinn auch zur Kenntlichkeit entstellt hat, wenn also der Friedrich Merz sagt, unsere beiden Parteien könnten weiter nichts auseinanderliegen, Und gleichzeitig hat der gleiche Merz die Programmpunkte, das Migrationspaket der AfD 1:1 abgeschrieben und als eigenen Antrag in den Bundestag gebracht. Dann fragt man sich, ob dieser Mann an einer gespaltenen Wahrnehmung leidet, beziehungsweise ob er das einfach aus taktischen Gründen macht, weil er glaubt, er sei zu schwach, mit der AfD zusammen zu regieren, weil er dann überfordert, überwältigt werden könnte. Und da stellt sich natürlich der Deutsche die Frage, und übrigens auch der geneigte Schweizer, ist ein Mann, der sich außerstande sieht, eine AfD als Oppositionsführer unter Kontrolle zu halten, konstruktiv mit ihr zusammenzuarbeiten, ist so einer denn in der Lage, die gewaltigen Probleme der Bundesrepublik Deutschland in den Griff zu kriegen? Und ich glaube, mit jedem Auftritt, den da der Friedrich Merz macht, tut er sich keinen Gefallen und die AfD erhält immer mehr Stimmen, weil jetzt, wo die Brandmauern ein bisschen gefallen sind, wo man sich auch gezwungen sieht, man konnte nicht mehr anders, als diese AfD einzuladen. Und dazu trägt natürlich auch bei, dass ein Elon Musk hier sich ausgesprochen hat, dass ein Viktor Orban die Alice Weidel eingeladen hat und selbstverständlich trägt dazu auch bei, dass Portale wie zum Beispiel Weltwoche Daily eben da nicht mitmachen bei dieser Brandmaurerei, bei diesem antidemokratischen Ausgrenzungsfimmel, der am Schluss in einer Selbsteinbunkerung endet. Da darf man einfach nicht mitziehen, da muss man dagegenhalten, das ist undemokratisch und jetzt sieht man auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten, Betonung auf Anstalt, es sind nämlich Anstalten, zum Teil auch Irrenanstalten, die da gebührenfinanziert am Abend immer wieder zu besichtigen sind, selbst diese Anstalten kommen jetzt nicht mehr darum herum, diese AfD einzuladen und da merkt man, dass da an dieser ganzen frenetischen, schrillen, an diesem Gekreische gar nichts dran ist. Ich meine, wenn die Alice Weidel sich da unterhält, verbindlich und sagt, nein, wir wollen ja auch, dass gute Leute nach Deutschland kommen, wir sind gar nicht für diese Politik, die da in den Medien immer uns erzählt wird, schauen Sie doch mal unser Programm an, dann ist das für das handverlesene Publikum gar nicht aufzufassen, weil die sind so verbiestert, so verketzert oder so dogmatisch ausgewählt, man hat ja auch keine AfD-Befürworter eingeladen, dass man einfach sieht, was da los ist. Und da merkt jetzt der Hinterste und der Letzte, dass da nichts dahinter steht, außer dieser arroganten Reitpeitschenallüre, die da immer wieder hervorblitzt und sich da knallend und aufblusternd zur Geltung bringt. Also sehr erhellend im Guten wie im Schlechten. Und Friedrich Merz hat mit seiner Aussage gestern, das muss man einfach festhalten, die Zweifel an seiner Tauglichkeit, Kanzler aller Deutschen sein zu wollen, einmal mehr ganz stark genährt. Und das ist ja das Grundproblem bei diesem Politiker, dass er sich hinter Brandmauern versteckt. Das ist ja nicht gegen die AfD in dem Sinn gerichtet als zentrale Botschaft der Brandmauer. Diese Brandmauer ist das Eingeständnis einer kolossalen Schwäche desjenigen, der sie hochgezogen hat. Und das merkt eben der Friedrich Merz gar nicht. Und er macht eben noch andere Fehler. Abgesehen von seiner nicht, oder sagen wir mal, mangelhaft vorhandenen Impulskontrolle. Einmal ist er für den Taurus, dann ist er gegen den Taurus. Vergaloppiert er sich eben auch in anderen Punkten, zeigt er Instinktschwächen in der Politik. Zum Beispiel Neuwahl in den USA, neue Regierung, Gezeitenwende in Washington. Was macht Friedrich Merz? Anstatt die Hand auszustrecken zum neuen Präsidenten, die transatlantische Partei, er ist ja der Transatlantiker schlechthin, jetzt geht er auf Distanz, der angeblich Konservative, der zuvor aber mit Biden keine Probleme gehabt hat, ich meine, das geht ja auch hinten und vorne nicht auf, sagte, ja nein, dieser Trump, wir müssen schauen, und in der Ukraine gehen sie fast schon auf Kollisionskurs mit dem Frieden, den da Trump versucht aufzugleisen mit Putin, ich komme darauf dann noch zu sprechen, und auf den Kanzler Scholz, den gibt es übrigens auch noch, der ist faktisch immer noch Kanzler in der Bundesrepublik. Also hier geht der Friedrich Merz auf Distanz zu Washington und als der Elon Musk und Trump, als die beiden gesagt haben, sie werden die Zensur zurückfahren im Internet. Ja, was sagt der Friedrich Merz? Er sagt nicht danke vielmals, er sagt, ja, das müssen wir zuerst mit Brüssel besprechen, ob dann nicht Fake News Tür und Tor geöffnet werden. Ich meine, so redet doch kein Freiheitskämpfer, meine Damen und Herren, so redet ein angstschlottender Machtpolitiker, der einfach schaut, wo hole ich im Moment gerade situativ am meisten Stimmen und wo erwecke ich am wenigsten Gegenwehr und am wenigsten Widerstand. Und das ist nicht eine Führungsperson, zumindest kommt sie in diesen Momenten nicht zum Vorschein, die es jetzt in Deutschland brauchte. Und wenn dann natürlich ein Merz noch sagt, jede Stimme für die AfD sei eine verlorene Stimme, dann hat er sich selber nicht richtig begriffen. Dann hat er sein eigenes Vorgehen nicht verstanden. Denn einzig und allein die Stärke der AfD hat ihn ja dazu gebracht, diese Asylvorschläge, diese Asylanträge in den Bundestag zu bringen. Ohne die AfD wäre er ja wie die Merkel absolut auf linkem und auf grünem Kurs. Also jede Stimme für die AfD ist auch eine Stimme für das bürgerliche Lager. Und wenn sie eine starke AfD haben in Deutschland, dann zwingt das natürlich auch diese lavierende Merz-CDU, sich nicht einfach nur wie die Merkel an links und an grün zu orientieren, sondern dann müssen sie eben auch nach rechts sich orientieren. Und wenn Merz ein kluger Politiker wäre, wenn es gut machen würde, vielleicht macht das ja noch gut, wir können nicht den Stab über ihn brechen, jetzt aufgrund dieser verbalen Auftritte. Man muss eine solche Person immer dann im Amt beurteilen. Das ist bei Frau Merkel auch der Fall gewesen. Sie hat zum Teil ganz andere Dinge erzählt im Wahlkampf als das, was sie nachher gemacht hat. Zeigt Ihnen übrigens auch, dass in Deutschland die meisten Parteien ihr Programm gar nicht ernst nehmen, den Wahlkampf nicht ernst nehmen und am Schluss eben auch den Wähler nicht ernst nehmen. Die machen dann, was sie wollen, wenn sie gewählt werden. Aber wenn der Friedrich Merz klug ist, intelligent, dann wird er einmal im Amt das machen, was Frau Merkel gegenüber der Linken gemacht hat. Er wird nämlich das Programm der AfD sich anschminken, dadurch die AfD schwächen und sich selber stärken. Aber ob das geht, ob das überhaupt möglich ist, wenn man sich dermaßen radikal verbarrikadiert, und zwar verbal, abbrandmauert gegen die AfD, wenn man die AfD dauernd beschimpft, und das hat Merkel nicht gemacht. Sie war eine viel schlauere und auch kühlere, weniger emotionale Politikerin als Merkel, als Merz, Entschuldigung. Merz ist da in dem Sinn viel emotionaler, man könnte jetzt auch gendermäßig inkorrekt sagen, viel weiblicher als Frau Merkel, die zumindest, was die Coolness, was die Kühle, das dann bis in Verachtung umgeschlagen hat gegenüber der eigenen Bevölkerung, da hat sie viel männlicher sich zumindest in der politischen Arena verhalten. Also Merz könnte immer noch die Merkel-Politik nach rechts betreiben, aber so wie er jetzt da auf die AfD einprügelt, habe ich nicht ein wahnsinnig großes Vertrauen, dass er das dann auch zu tun gedenkt. Und wenn er es nicht macht, dann ist er einfach in Geiselhaft der Linken und der Grünen und dann wird er die CDU-CSU genauso zugrunde reiten, wie das der Christian Lindner mit der FDP gemacht hat in dieser Ampelregierung. Dann haben sie nämlich eine neue Ampel, einfach mit der CDU-CSU und sie werden sehen, die FDP wäre dann das, was mit der CDU-CSU passiert, wenn Merz nicht endlich umschwenkt auf die Linie, die er ja ursprünglich versprochen hat und aufhört mit diesen Brandmauern. Und bei Merz bin ich besonders kritisch. Wissen Sie warum? Weil Friedrich Merz viele Millionen verdient hat in der Schweiz durch ein Aktienpaket, das er als Verwaltungsrat bei der Firma Stadler Rail gehabt hat. Das ist ihm unbenommen, das ist ihm nicht zu kritisieren. Ich gönne ihm das. Aber als Mitglied eines Verwaltungsrats einer schweizerischen Firma, die geführt wird, die gehört einem früheren schweizerischen SVP-Politiker, dem Peter Spuhler, der nun weiß, was eine Demokratie ist, der auch weiß, was eine direkte Demokratie ist, da kann mir niemand erzählen, dass nicht auch der Friedrich Merz ganz genau weiß, was eine Demokratie ist. Dass er nicht ganz genau weiß von seinen schweizerischen Erfahrungen her, dass seine Brandmauern das allerletzte sind und mit einer Demokratie überhaupt nichts zu tun haben. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum macht er es dann trotzdem? Hat er es nicht begriffen, dann hätte er intellektuelle Defizite aus seiner Verwaltungsratszeit mitgenommen. Oder hat er es begriffen und macht es trotzdem? Das wäre dann ein schwerer Schatten über seinem Charakter. Und in der Führung, meine Damen und Herren, sind zwei Dinge ganz entscheidend. Wenn Sie die Verantwortung in einer Firma, in der Familie oder auch dann vor allem in einem Staat übernehmen wollen, in einer Partei, Sie brauchen Kompetenz und Sie brauchen Integrität. Ob er die Kompetenz hat, wissen wir nicht. Ob er die Integrität hat, da muss man Zweifel haben, solange er an dieser Brandmauer festhält. Wieder besseres Wissen behaupte ich jetzt hier einfach mal, weil er in der Schweiz, in den Gesprächen mit Peter Spuhler, da bin ich sicher, genügend Anschauungsunterricht und genügend Hintergrundinformationen bekommen hat, um zu sehen, dass das, was er macht, nicht den demokratischen Gepflogenheiten dem entspricht, was die Leute wollen. Und werden wir nicht zu theoretisch, schauen wir es mal ganz einfach an. Demokratie heißt, dass man eine Regierung macht im Interesse der Bevölkerung. Dazu gibt es Verfahren, wie man dieses demokratische Handeln sicherstellt, Wahlen zum Beispiel oder in der Schweiz direkte Demokratie, aber am Ende des Tages ist es wichtig, und das sollen diese demokratischen Instrumente, diese rechtsstaatlichen Instrumente sicherstellen, dass eine Regierung gezwungen ist, sich nicht an ihren eigenen, sondern an den Interessen der Bürger zu orientieren. Und in Deutschland wollen 70-80% eine ganz andere Migrationspolitik, sie wollen umsteuern. Und da zeigt das Polit-Establishment, diese Mitte, dieses Blockparteiensystem, das sich für demokratisch erklärt und gleichzeitig allen Oppositionellen die Demokratie abspricht, was in sich schon eine Verachtung der Demokratie ist. Ich meine, sie bezeichnen sich als Demokraten und bremsen da einem Viertel der Bevölkerung aus. Ich meine, das ist undemokratischer, geht's da gar nicht mehr. Und wenn eben dieses, und das ist der Fall, dieses Parteienkartell eben eine Politik macht gegen die Bevölkerung, und die Bevölkerung will eine andere Migration, sie will diese illegale Migration nicht, sie will, dass das aufhört, sie will mehr öffentliche Sicherheit, sie will auch keinen Krieg mit Russland und mit der Ukraine, das ist komplett verrückt, sie will den Frieden wie Donald Trump, aber diese Regierenden, sie predigen den Krieg, weil sie sagen, man müsse Krieg führen, um Russland zu besiegen, das ist Wahnsinn, meine Damen und Herren, das ist Wahnsinn, vor allem vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, man muss das mal in dieser Deutlichkeit aussprechen. Ich meine, welches Land hat das nicht brutaler erfahren müssen als Deutschland, dass der Glaube, man könne Russland militärisch besiegen, das führt zum absoluten Untergang, zur Katastrophe, zur Apokalypse auch auf deutschem Boden, nachdem man zuerst auf dem russischen Boden die Apokalypse eingeführt hat, ist sie dann auch auf deutschem Boden zurückgekommen mit Massenvergewaltigungen und so weiter, der ganzen Zerstörung und Bombardierung der Städte, das ist doch unglaublich. Und nicht einmal 80 Jahre später oder ziemlich genau 80 Jahre später kommen die gleichen Länder, die gleichen Exponenten aus dieser Politik, aus diesen Ländern, nicht die gleichen Exponenten, aber aus den gleichen Ländern, kommen sie und predigen das Gegenteil. Wir lernen aus der Geschichte, dass diese Leute nichts, aber auch gar nichts aus der Geschichte gelernt haben. Übrigens auch nicht aus dem Holocaust, wenn Sie sehen, dass jetzt in Berlin Leute Banden, arabische Banden auf den Straßen herumgrölen, Tod den Juden und so weiter. Wenn man einen Benjamin Netanyahu an den Gerichtshof von Den Haag ausliefern würde, wenn der sich da von den Hamas-Terroristen vertrieben, weil die wollen ja ein judenfreies Palästina machen. Ja, das wollen sie. Und dann will man diesen Netanyahu, würde man mit Frau Baerbock und Frau Faeser direkt dann an den Strafgerichtshof für Kriegsverbrecher in Den Haag bringen. Ich meine, die Leute haben einfach aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt und die möchten jetzt Deutschland regieren. Ich muss das als Schweizer hier in dieser Deutlichkeit sagen, einfach weil ich so empfinde. Verzeihen Sie, das ist jetzt vielleicht ein etwas unschweizerisches Vorgehen. Ich weiß, ich schreibe mir danach, ich solle mich da nicht entschuldigen für das, aber irgendetwas drängt sich in mir. Irgendwo habe ich die Ahnung, dass man als Schweizer sich vielleicht gar nicht so sehr da einmischen sollte. Aber ich meine es ja gut, ich meine es ja nicht böse, ich will ja nicht Deutschland schaden. Ich sage aus schierem Eigeninteresse als Schweizer, wir brauchen doch eine starke Bundesrepublik und nicht dieses Affentheater, dieses Irrenhaus, diese politische Klapsmühle, die wir jetzt beobachten. Und es ist eine politische Klapsmühle, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich einmal an, was jetzt auf seinen letzten Metern der Wegstrecke der deutsche Kanzler Olaf Scholz hier noch abzieht. Er geht auf Kollisionskurs mit der amerikanischen Regierung. Er geht auf Kollisionskurs mit den Friedensbemühungen des neuen amerikanischen Präsidenten. Er geht auf Kollisionskurs mit dem Frieden und mit der Wirklichkeit. Trotzig ruft er aus, auch wenn die Amerikaner Frieden schließen, dann werden wir die Ukraine weiter mit Sonderfonds unterstützen unter Aushebelung der Schuldenbremse. Sie können zu Hause nicht einmal mehr dafür sorgen, dass die Brücken nicht einstürzen. Sie haben Terrorattacken, Autoanschläge, Messerstechereien. Nichts davon hat man im Griff, aber jetzt will man noch mehr Geld für die Ukraine, für einen komplett verlorenen, verkachelten Krieg, den es nie hätte geben dürfen, will man ausgeben. Ich meine, so ein Politiker zeigt doch mit jeder Äußerung, dass er den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat. Nicht nur das, er ist auf Konfrontations-, auf Totalcrash, auf Kollisionskurs, auf Frontalkollisionskurs mit der Wirklichkeit. Also, es fehlt einem da fast schon die Fantasie, sich überhaupt auszumalen, wie das möglich ist. Aber der Mensch ist ein Rätsel und die Verblendungsfähigkeit, des Menschen ist eben gewaltig, wenn er sich mal verrennt, vor allem dann, wenn er glaubt, sich mit dem Guten im Bunde zu fühlen. Also hier zerlegt sich vor aller Augen das politische Establishment, aber es zerlegt sich eben auch das mediale Establishment. Ich komme dann schon noch auf die Schweiz, auf die deutsche Ausgabe zurück. Jetzt schreibt zum Beispiel die FAZ heute Morgen, der Westen zerlegt sich, die Diktatoren triumphieren. Weil jetzt Donald Trump Frieden ist besser statt Krieg sagt. Trump sagt, Frieden ist besser als Krieg. Und jetzt ist das für die deutschen Mainstream-Medien, das ist, der Westen zerlegt sich, die Diktatoren triumphieren. Vielleicht haben diese Leute gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich die Tyrannen sind, dass sie die Diktatoren sind, dass sie die Despoten sind. Was wir erleben in der Geopolitik ist jetzt eine Luftreinigung. Ist eine Luftreinigung. Das ist wie wenn einer die Fenster wieder mal aufmacht in diesem brackigen, stickigen, fürchterlichen EU-Zirkus, ja, in dieser Krabbelgruppe da, die von ewigen Teenagern geführt wird, mit der Trampolinspringerin an der Spitze und dieser Gouvernante, die da aus Brüssel heraus den erhobenen Zeigefinger Lehrer lämpelhaft macht, aber niemand schaut mehr hin, die werden ignoriert. Übrigens hat J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident an der Münchner Sicherheitskonferenz, sich geweigert, Kanzler Scholz zu treffen, wegen eklatanter Irrelevanz. Und jetzt beklagen sie sich, dass man sie behandelt wie Zwerge. Ja, wenn man sich zum Zwerg macht, dann wird man auch wie ein Zwerg behandelt, meine Damen und Herren. Wenn man sich so benimmt, muss man sich nicht wundern. Also da haben nicht nur die Scholzens und wie sie alle heißen, ein Problem mit der Wirklichkeit. Die ganze Europäische Union ist, wie Frau Weidel übrigens in diesem Interview mit Viktor Orban gesagt hat, ein UFO, ja, ein Raumschiff. Absolut, völlig losgelöst. Kontakt zur Wirklichkeit ist abgebrochen. Houston, wir haben ein Problem. Das ist die Situation, wie sie sich da jetzt darstellt. Aber die Medien sagen, der Westen zerlegt sich. Nein, was sich hier zerlegt, ist auch die Bundesrepublik. Nach diesem Anschlag jetzt noch wieder in München. Ich habe gestern noch mit Leuten gesprochen in Deutschland, mit Bekannten von mir. Und da sagen mir Eltern, sie schicken ihre Kinder nicht mehr alleine in Parks. Sie getrauen sich nicht mehr raus und sie getrauen sich selber als Erwachsene auch nicht, an größeren Kundgebungen teilzunehmen, an Veranstaltungen, an Märkten, an Konzerten, weil dann irgendein Verrückter, ein Abgewiesener oder noch nicht Abgewiesener oder auch hätte längst abgewiesen werden müssener Asylbewerber mit seinem Auto oder mit einem riesigen Messer die Leute abschlachtet, umbringt oder überfährt. Ich meine, das sind Zustände. Und gleichzeitig geht eine Nancy Faeser mit ihrer LGBTQ-Armbinde auf die Reichsbürger los. Von mir aus kann man auch diese Reichsbürger alle inhaftieren. Aber ich meine, diese Rentnergang, dieses geriatrische Verschwörungskomplott, das man da auf Steuerzahlerkosten jetzt über Monaten da vor den Gerichten vorgeführt hat, das ist doch nicht die Priorität der öffentlichen Sicherheit der Bundesrepublik, meine Damen und Herren. Die haben ein ganz gravierendes politisches Schwerpunktproblem. Und mein Eindruck ist, dass hier die Institutionen des Staates ganz gezielt auch missbraucht werden für eine bestimmte linke politische Agenda, die gegen alles losgeht, das nicht links ist, das rechts von der Mitte steht. Du darfst in Deutschland gar nicht mehr rechts sein. Habe ich ja selber erlebt in den Talkshows, wenn du sagst, ja sicher stehe ich rechts, ich bin ja nicht links. Rechts sind die, die sich für die Freiheit einsetzen. Die Freiheitskämpfer stehen rechts, meine Damen und Herren. Das darfst du gar nicht mehr sein. Da bist du schon ein Paria. Die Unterscheidung rechts und rechtsextrem, die gibt es gar nicht mehr. Das ist alles ein fließendes Kontinuum. Und das ist natürlich auch die Schuld der Lindners und der Merzens und des ganzen bürgerlichen Mainstreams, bürgerlichen Anführungszeichen. Die haben da natürlich mitgemacht bei dieser linken Rhetorik. Die haben diese Sprachregelungen übernommen, wie übrigens auch die Zeitungen. Und dann hat man eben auch den ganzen Rassismus-Slang und dieses ganze Zeug hat man dann irgendwann intus. Das ist dann wie festgeschraubt, eingesickert, abgelagert in den Hirnwindungen. Und dann können sie eben auch nicht mit so einer völlig schrankenlosen, verantwortungslosen Zuwanderung umgehen. Dann ist natürlich jeder Migrant, auch wenn er noch so illegal ins Land kommt, ist dann automatisch der bessere Mensch, weil am Schluss ja die Grünen die Devise ausgegeben haben, dass ja Deutschland sich dermaßen jetzt auf alle Ewigkeit hinaus schämen müsse, dass es ja das Beste ist, wenn sich dieses Volk gewissermaßen auflöst, wie ein Zucker in einem Glas Wasser. Ich meine, das ist doch hier das Thema. Die Grünen sind ja heute noch dafür, illegale Migration zuzulassen, weil sie sagen, auch jeder illegale Migrant ist im Grunde der bessere Mensch, ist ein Opfer. Wir Deutsche müssen jetzt so lange Abbitte leisten, bis da auch der Hinterste und der Letzte nach Deutschland gekommen ist. Und alle, die kommen, sind nur schon deshalb im Recht, weil sie kommen. Und je illegaler, dass sie kommen, desto mehr werden sie verhätschelt. Das ist der Eindruck, den man hier hat. Vielleicht auch nicht ganz fair. Und man könnte das jetzt differenzierend zurückweisen. Aber ich sage Ihnen, das ist die Entwicklung, das ist die Linie. Und ob jetzt da ein Friedrich Merz die Kraft, das Rückgrat, die Stammfestigkeit, auch die eigene Überzeugung hat, das sind also Fragen, die man nicht einfach so mit Ja beantworten kann. Das ist mehr als fraglich. Der Eindruck steht vielmehr im Raum, dass der Friedrich Merz da eine Art persönliche Vendetta fährt, dass er sozusagen sich selber beweisen muss, nach dem Abgang damals eher unrühmlich aus dem Fraktionspräsidium der CDU, dass er da Angela Merkel unterlegen ist, das hat er irgendwie so richtig verkraftet und jetzt will er zeigen, dass er doch noch in dieses Amt kommt. Das heißt, wir haben es hier vielleicht mit einem Politiker zu tun, der unter Umständen für die Macht, für sein Amt, seine Grundsätze, sofern er welche hat, preiszugeben bereit ist, der eben seine Sache nicht durchzieht. Und wenn jetzt schon alle auf der AfD einprügeln, dann muss ich hier wieder mal den Pflichtverteidiger geben, den Anwalt aller Verfemten und Verdammten, das ist ja meine Lieblingsrolle. Die AfD, und das muss man ihr einfach zugute halten, sie hat im Widerstand durchgehalten, sie hat sich nicht kleinkriegen lassen, sie haben sich auch nicht angepasst, sie haben ihr Programm durchgezogen und die Wirklichkeit hat ihnen Recht gegeben. Sie haben von Anfang an gesagt, das geht nicht mit dieser Zuwanderung, das ist fürchterlich. Die AfD ist die erste, die darauf hingewiesen hat, dass der Euro eine Fehlkonstruktion ist, dass die EU undemokratisch ist, dass sie ein Rechtsstaatsproblem hat. Sie hat gesagt, dass es Wahnsinn ist, Russland militärisch besiegen zu wollen. Das hat man ihr dann ausgelegt als Putin-Freundlichkeit. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch eine primitive Verkümmerung der ganzen Diskussion. Nur weil sie der Meinung sind, dass man mit Russland keinen Krieg führen sollte, dass es unmöglich ist, den Kreml militärisch zu besiegen, dann sind sie deswegen doch kein Putin-Freund. Ich meine, das ist ja genau die Rhetorik früher der Bolschewisten oder auch der Rechtsen, der Rechtsextremen. Bist du nicht auf unserer Seite, bist du unser Feind und so weiter. Also diese ganzen falschen Gegenüberstellungen. Nein, sie hat auch da Recht gehabt, wie sie gesagt hat, wir müssen Frieden haben, wir können uns das gar nicht leisten. Und ich sage es Ihnen, das kommt noch so heraus, dass am Schluss die Deutschen wieder russisches Gas kaufen werden durch die reparierten Nord Stream Pipelines, die dann aber den Amerikanern gehören werden. Und dann hat man einen höheren Preis und für das Ganze mussten jetzt Hunderttausende von jungen Männern sterben, weil einfach diese unseriöse Kriegstreiberlobby in Brüssel und in Berlin verbündet mit den Medien, da sind alle Großverlage stecken da drin, eine einzige Kriegstreiberei in den letzten 3-4 Jahren und jeder, der da Skepsis angemeldet hat, unter anderem ich, die sind da einfach vertrampelt worden, da ist man drüber gerattert, wie mit einer wild gewordenen Büffelherde, aber Sie sehen es mir an, abgesehen davon, dass ich ab und zu ein bisschen verstrubbelte Haare habe, hat mich das natürlich erst recht motiviert. Ja, je mehr dieser Büffel über Sie hinwegrennen wollen, desto größer und entschiedener hält man dagegen und am Schluss, siehe da, jetzt haben wir diese Luftreinigung in der Geopolitik mit Trump und Putin und das bringt eine wirkliche Zeitenwende. Ich habe gestern gesagt, das fühlt sich für mich an jetzt, meine Damen und Herren, wie das Ende der Lockdown-Maßnahmen, wie das Ende dieses Corona-Lockdowns. Und ich rufe das auch meinen deutschen Kollegen zu, dem Henrik Broder und all den Corona-Skeptikern, die dann aber in eine Art Corona-Lockdown, in einen geistigen Lockdown verfallen sind mit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Dann sind sie plötzlich noch gebieterischer und autoritärer aufgetreten als die Lauterbachs dieser Welt, über die ja übrigens auch niemand mehr redet im Moment, zum Glück. Also da hat eben leider auch dieser Krieg bei manchen den Lockdown im Hirn ausgelöst. Und jetzt wird dieser Lockdown entlockt, aufgelöst, entschlüsselt. Da hat einer den Schlüssel aufgedreht und siehe da, die Luftreinigung findet statt. Aber die Medien verbiestert, schlecht gelaunt, wollen das nicht zur Kenntnis nehmen. Jetzt auch aus Anlass der Münchner Sicherheitskonferenz, die eben zeigen wird, dass sich etwas verändert. Frieden ist besser als Krieg und die EU sagt, Krieg ist besser als Frieden und so die Deutschen sagen es. Und auch der Friedrich Merz mit seinem Taurus. Trumps und Putins gefährliches Spiel mit der Ukraine. Ja, jetzt kommen alle Kriegspropagandisten, dürfen jetzt in den deutschen Medien von FAZ bis Welt noch einmal auftreten. Steht die AfD jetzt für Willkommenskultur? Das ist der hämische Titel zu dem ZDF, was wir gestern gesehen haben, zu diesem ZDF. Duell und Kind in Lebensgefahr, Amokfahrt von München überschattet. Bundestagswahlkampf, das sind noch ein paar Schlagzeilen. Jetzt aber zur Deutschland-Ausgabe, um Himmels Willen. Ich habe mich da komplett im Text in eine andere Geländekammer vorgewagt, aber eben auch meines Erachtens eine wichtige. Nun, unsere Ausgabe steht im Zentrum natürlich des Interviews. Das Interview steht im Zentrum, Viktor Orban und Alice Weidel. Wir waren exklusiv dabei in Budapest zusammen mit meinem Kollegen Soltan Salay. Das ist unser Schwerpunkt. Und da zeigen die beiden, dass sich jetzt also wirklich etwas verändert, dass man hier eine Verschiebung erleben wird in der Europäischen Union, wird höchste Zeit. Diese Bürokratenelite, diese nicht gewählten Funktionäre, diese Kommissare bilden sich ein, sie seien der Chef in Europa, aber das sind sie nicht in EU-Europa. Man muss ja Europa und EU immer trennen. Sie bilden sich ein, sie seien der Chef und Viktor Orban und Alice Weidel sagen, nein, das stimmt nicht. Die Mitgliedstaaten sind die Nummer eins. Diese Kommission mit Frau von der Leyen, das ist im Grunde nur ein Büro. Die haben viel zu viel Macht an sich gerissen. Und wir müssen diese EU neu aufstellen, wir müssen sie reformieren, nicht abreißen, das sagen beide. Wir müssen mehr Macht von der Zentrale zu den Mitgliedstaaten bringen. Subsidiaritätsprinzip, das ist ja dieses unaussprechliche Prinzip, das haben sie eben extra so gewählt, damit man nicht weiß, was es ist. Das heißt in der Schweiz einfach, ja, dass die Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie am nächsten bei der Bevölkerung sind und so wenige Entscheidungen wie möglich sollen oben getroffen werden. In der EU ist es genau umgekehrt. Das fordern sie. Und Viktor Orban sagt noch den bemerkenswerten Satz, wenn das nicht mit Brüssel geht, dann halt ohne Brüssel. Ja, aber so muss man es machen. Und übrigens wird an dieser Stelle immer die AfD kritisiert. Ja, das seien die außenpolitischen Geisterfahrer, die da aus der EU, aus dem Euro austreten wollen und aus der NATO. Diese Diskussion kann man schon führen. Das ist wenigstens mal eine sachliche Diskussion. Aber die NATO und die EU haben dermaßen Probleme gezeigt in den letzten Jahren, dass es verantwortungslos, unverantwortlich wäre, die Denkvariante Austritt nicht in Betracht zu ziehen. Denn wie willst du diese festgefahrenen Korallenriffs da, diese Versteinerungen, diese Pharaonengräber, wie willst du die denn reformieren, wenn du nicht die äußerste Möglichkeit in den Raum stellst? Das ist wie in Verhandlungen. Du musst doch in Verhandlungen, die du erfolgreich führen willst, sagen, ich kann jederzeit vom Tisch aufstehen. Wenn du sagst, ich stehe nie vom Tisch auf, dann hast du die Verhandlungen schon verloren. Also hört doch auf, hier diese ganzen Sachen in einer Art und Weise zu interpretieren, die komplett lebensfremd ist. Also dieses Interview ist sicherlich unser Schwerpunkt. Wir werden uns natürlich auch beschäftigen mit München, mit diesem neuerlichen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, mit diesem dokumentierten, kolossalen Staatsversagen, das jetzt natürlich auch noch einmal hier den Wahlkampf mitbestimmen wird. Das ZDF gestern übrigens auch komplett neben den Schuhen, haben nur von der Willkommenskultur gesprochen. Ist doch niemand dagegen, gute Migranten, Leute, die einen Beitrag leisten wollen, willkommen zu heißen. Aber sicherlich nicht solche Leute, die da mit Autos in Menschenmengen hineinfahren oder Kinder abstechen mit einem Küchenmesser. Ich meine, das, nur schon dieses Diskussionsniveau ist doch eine Beleidigung für die kollektive, natürliche, nicht die künstliche, für die Kollektive, ich bin ein Befürworter der natürlichen Intelligenz. Das ist doch eine Beleidigung der kollektiven natürlichen Intelligenz der Deutschen, was die da abziehen. Das sind also wichtige Themen. Dann meine Besuche in Georgien, auch interessant. Da lesen Sie aber bei Ihnen auch immer nur das Gegenteil. Und weitere viele Artikel zum Thema, auch Elon Musk und diese Befreiungen, diese ganzen Verfilzungen da im Medienbetrieb, auch das werden wir noch aufdecken, das werden wir hier noch näher beleuchten. In dieser Deutschland-Ausgabe schauen Sie sich das an, auf Ihrer App, Weltwoche Deutschland, oder aber auf www.weltwoche.de. Abonnieren Sie Weltwoche Deutschland. Da sind die Hintergrundartikel der Weltwoche drin. Wir haben die Schweizer Berichterstattung da nicht so stark vertreten. Für das müssen Sie die Originalausgabe Print organisieren. Aber das E-Paper, das bietet Ihnen gerade aus internationaler Perspektive eine wunderbare, verdichtete Form des unkonventionellen Journalismus der Weltwoche. Und das ist ganz wichtig. Wir sind unkonventionell. Wir versuchen immer auch etwas im Diskussionsbereich, in der Debatte der unterschiedlichen Medien, andere Sichtweisen hineinzubringen, damit sie nicht einfach nur behämmert werden mit dieser Einseitigkeit, die sie sonst überall bekommen. Allmählich bessert sie auch, tagt sie auch in verschiedenen Bereichen, und ich kann sagen, ich darf sagen, dass wir mit der Weltwoche bei all diesen Debatten immer eigentlich richtig gelegen sind. Ist ja erstaunlich, wie oft man richtig liegt, wenn man einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem sagt, was die anderen Journalisten schreiben. Wenn man zum Beispiel sagt, diese Klimapolitik ist völlig verrückt, das macht die Wirtschaft kaputt, haben wir von Anfang an gesagt. Corona, das geht doch nicht, dass hier die ganzen Bevölkerungen eingesperrt werden von diesen Zauberlehrlingen da in der Politik, oder dann eben der Ukraine-Krieg, dass man das so einseitig beurteilt, die westlichen Fehler nicht einmal zum Thema machen darf und dann zur permanenten Kriegstreiberei bläst, das ist doch nicht auszuhalten, das ist doch gar nicht zu rechtfertigen, so etwas. Diese Kampfparole, Krieg soll besser sein als Frieden, und sie glaubten ernsthaft, auch bestimmte amerikanische Generäle, die wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, man könne Russland militärisch besiegen. Aber wissen Sie, und hier noch ein letzter Punkt, die Deutschen haben hier natürlich, die deutsche Politik hat hier komplett versagt. Schauen Sie mal, wie Sie einen Kanzler Schröder an die Wand gedrückt haben. Der ja am besten Putin kennt. Von dem wollte man gar nichts wissen. Mit dem wollte man nicht einmal reden. Und dann die deutschen Politiker, diese angeblich so geschichtskundigen, verantwortungsbewussten, supergut Menschen da im Bundestag. Die hätten es ja wissen müssen, dass nichts verrückter ist als der Versuch, Russland militärisch besiegen zu wollen. Man hat es ja auch mal versucht mit einer Wehrmacht. Und die Wehrmacht war vermutlich in einem besseren Zustand als das, was da die Ukrainer auf den Boden bringen. Das war damals die beste, mächtigste, tödlichste Streitmacht der Welt. Und auch die ist in Grund und Boden gerammt worden. Reicht denn das nicht als historische Erfahrung, meine Damen und Herren? Muss man dann immer wieder den gleichen Schwachsinn 1:1 nochmals wiederholen, einfach in neuer Verpackung? Das ist hier einmal die ganz klare Frage, der Klartext, den man in diesem Zusammenhang ihr auf den Tisch legen muss, um diese verantwortungslosen Kriegstreiber, um diese Untergangspropheten, um diese Untergangsbegeisterten, um diese Anbeter der Apokalypse da irgendwo wieder auf den Boden des menschlichen Normal- und Vernunftmaßes einer gewissen Bescheidenheit und Demut zurückzubringen. Meine Damen und Herren, das war's heute engagiert. Wie immer bei Weltwoche Daily, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht's ins Wochenende und wir schauen mal, was da in München noch alles herauskommt. Machen Sie es gut und bis bald.